So. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass das endlich geklappt hat, dass ich mal hier unter euch, unter Ihnen predigen darf. Pfingsten. Wenn man Menschen nach den großen kirchlichen Festen fragt in unserem christlichen Abendland, dann ist bei Weihnachten noch am ersten damit zu rechnen, dass die Leute einem sagen, worum es gehen könnte. Ist ja auch niedlich. So ein Kind in der Krippe hat was Romantisches, steht ja auch noch überall irgendwie. Ostern ist schon schwieriger. Aber Pfingsten lässt die meisten Menschen doch relativ ratlos zurück. Ich könnte mir eine Umfrage in der Fußgängerzone vorstellen. Ich denke, Sie alle brauchen nicht viel Fantasie, um sich das Achselzucken vieler Zeitgenossinnen und Zeitgenossen da vorzustellen. Worum geht es eigentlich, Pfingsten? In der Geschichte, die wir eben gehört haben, wird das Pfingstwunder beschrieben. Und dieses Pfingstwunder, so wie es in dieser Geschichte zu hören ist, besteht ja darin, dass Menschen völlig überraschend, obwohl sie aus ganz verschiedenen Ländern kommen, plötzlich die, die dort predigen, die JüngerInnen von Jesus, verstehen können. Es geht ums Verstehen überraschenderweise. Das Pfingstwunder ist ein Wunder des Verstehens. Das ist ja das, was uns Menschen zutiefst ausmacht, dass wir als Menschen uns durch Sprache verständigen können. Das hat dazu geführt, dass wir Menschen all das können, was wir heute können, dass unsere Welt so ist, wie sie ist, in ganz viel Gutem, aber auch in manchem Schlimmen und Bedrohlichen. Und dann erleben wir trotzdem bisweilen, dass es mit dem Verstehen nicht so weit her ist. Seitdem die Flüchtlingskrise durch Menschen, die jetzt aus der Ukraine zu uns gekommen sind, wieder eine neue Dimension bekommen hat, haben wir in unserer Gemeinde das Café International, das wir, glaube ich, 2015/16 irgendwann angefangen hatten, angesichts der vielen Menschen, die aus Syrien plötzlich unter uns waren, Afghanistan, Irak und so, wieder neu aufleben lassen. Und da sind dann alle 14 Tage donnerstags im Petrusgemeindehaus Menschen aus, nicht gerade aller Herrenländer, aber doch ziemlich vielen. Beim ersten Mal waren es 8 verschiedene Nationen. Und gerade mit denen, die jetzt neu aus der Ukraine kamen, war es doch mühsam, sich zu verständigen, weil die konnten kaum ein paar Brocken Deutsch. Zum Glück gibt es heutzutage mit diesen wunderbaren Geräten, Übersetzungs-Apps im Handy, da Hilfemöglichkeiten. Aber man sitzt am Tisch und würde doch so gerne mehr vom anderen erfahren. Und es ist so mühsam. Und die Erfahrung machen wir, wenn wir Urlaub im Ausland machen, zumal wenn ich alleine bin, wie verständige ich mich denn mit den anderen? Kann ich die Sprache, die dort gesprochen wird, oder kann vielleicht jemand Deutsch? Das wäre ja am allertollsten. Es ist manchmal mühsam. Und nicht erst heute fragen sich Menschen, wieso ist das so mühsam? Wieso gelingt das Verständigen manchmal nicht? Obwohl wir Menschen doch genau darauf angewiesen sind, ja, dass gerade uns als Menschen in besonderer Weise ausmacht. Diese uralte Frage wird in der Bibel thematisiert, in einer uralten Geschichte. Es ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und diese Geschichte nimmt uns mit hinein in eine Zeit, da war das alles noch ganz anders. Es hatte aber, so beginnt diese Geschichte, alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Und man merkt, So, wenn manchmal die Alten unter uns sich erinnern an, wie das damals war, wo es alles Mögliche noch nicht gab, noch kein Fernsehen und kein Computer und so, dann sind die Jungen da und lächeln manchmal ein bisschen mitleidig. Ja, ja, die Zeit gab es auch noch, kein fließend Wasser und so. Aber hier hört man einen sehnsüchtigen Klang. Es hatte alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Boah. Aber wieso hat sich das dann verändert? Wieso gibt es das nicht mehr? Das muss ja traumhaft gewesen sein, dass alle sich verstehen können. Die Geschichte, die dazu erzählt wird, die Geschichte vom Turmbau zu Babel, findet sich im ersten Buch Mose im 11. Kapitel. Und all diese ersten Kapitel in der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 1 bis 11, sie gehören zu der sogenannten Urgeschichte. Sie erzählen, sie geben Antwort auf die Frage, warum ist unsere Welt so, wie sie ist? Und bei vielen dieser Geschichten spüren wir, es sind Geschichten, die Antwort geben und es so erzählen, dass wir Menschen daran durchaus ganz viel mit zu tun haben, dass wir mit Schuld sind. Da wird die Geschichte vom Sündenfall erzählt. Warum leben wir nicht mehr in dieser Welt, die wir als Paradies erleben? Ja, und hier die Geschichte, warum ist es manchmal so mühsam, sich zu verständigen? Und das wird in dieser Geschichte erzählt, wie es dazu gekommen ist. Es hat mit der Schuld der Menschen zu tun. Vielmehr noch, es hat mit Gottes Antwort auf menschliche Schuld zu tun. Aber ich lese einfach mal weiter. Es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben, zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Was machen die Menschen, sodass es zu diesem Verhängnis kommt? Worin besteht ihre Schuld? Sie finden eine Ebene, in der sie wohnen können. Sie, die Menschen, die Menschheit, alle noch beieinander. Und dann fängt es an. Wohlauf, so sprechen sie untereinander, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und man hat den Eindruck, der Erzähler, das wird im Deutschen gar nicht so deutlich, aber im hebräischen Text wird das deutlich. Der Erzähler lässt uns durch die Wortwahl spüren, dass ihm das, was da plötzlich geschieht, ein bisschen unheimlich ist. In einer anderen Bibelübertragung wird das so übersetzt. Wohlan, wir wollen Lehmziegel ziegeln und im Brand brennen. Das sind so Alliterationen, Wortspiele, die deutlich machen, da geschieht was Komisches. Aber das ist ja auch wirklich komisch. Plötzlich können Menschen nämlich nicht nur mit den Steinen bauen, die sie irgendwo finden, sondern Sie können selber Steine herstellen. Und zwar nicht nur irgendwelche Lehmziegel, die man in der Sonne trocknet, sondern durch das Brennen. Und dann noch, dass nicht nur normaler Mörtel, sondern Erdharz, andere übersetzen asphaltartiges Zeug, gebraucht wird, um die Verbindung zwischen diesen Steinen herzustellen, werden plötzlich Bauwerke möglich, an die man früher überhaupt nicht gedacht hat. Der Erzähler findet das ein bisschen unheimlich. Aber erstmal erzählt er. Und er erzählt, was sie denn dann bauen. Und vielleicht wird es noch deutlicher, wenn man es ganz wörtlich wieder aus dem Hebräischen nimmt. Da wird nämlich einfach jeder einzelne Halbsatz immer nur mit dem Wort und eingeleitet. Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm und seine Spitze bis an den Himmel und so wollen wir uns einen Namen machen. Also dagegen, dass Menschen eine Stadt bauen, ist nun wahrscheinlich nichts einzuwenden. Aber es geht weiter. Und einen Turm. Das ist auch noch okay, obwohl man sich schon so ein bisschen fragen mag, naja gut, wozu brauchen die einen Turm? Sieht halt toller aus. Man kann schon von Weitem, auch heute ja, in kleinen Dörfern die Kirchtürme auf dem Berg erkennen. Schön. Und seine Spitze bis an den Himmel. Ist das schon so ein bisschen der menschliche Größenwahn? Ein Turm und seine Spitze bis an den Himmel, da wird es ein bisschen unheimlich. Und jetzt wird eigentlich im Grunde genommen schon direkt entlarvt, was dahinter steckt, wenn ein Turm bis in den Himmel gebaut werden soll. Und so wollen wir uns einen Namen machen. Darum geht es. Das ist das Ziel. Die Menschheit will sich einen Namen machen. Und hier unterbreche ich mal für einen kleinen Moment, weil dieses sich einen Namen machen ist eigentlich etwas zutiefst Unnatürliches. Ich habe einen Namen. So wurde ich eben begrüßt, Jürgen Schröder. Schröder hat meine ganze Familie schon geheißen, also kein Wunder, dass ich auch Schröder heiße. Jürgen haben sich meine Eltern damals für mich überlegt. Eigentlich waren sie ein bisschen ratlos, weil ich habe noch einen Zwillingsbruder und nachdem sie schon einen Sohn hatten, sollte das zweite ein Mädchen werden. Und als sie dann hörten, es werden Zwillinge, war natürlich klar, entweder zwei Mädchen oder ein Mädchen und ein Junge, aber als dann zwei Jungs kamen, Jürgen war eine Notlösung. Aber immerhin, ich wäre da nicht drauf gekommen. Heute heißt übrigens fast keiner mehr Jürgen. Das geht Ihnen aber ja allen ganz genauso. Ihren Namen haben Sie sich nicht selbst gegeben. Man macht sich normalerweise den Namen nicht selbst. Den Namen bekommt man. Der Name ist sozusagen ein Ursymbol dafür, dass wir Menschen voneinander abhängig sind, angewiesen auf andere, die uns unseren Namen geben. Und selbst wenn es dann besondere Namen, Ehrennamen sein mögen, so werden die ja auch verliehen. Feierliches Zeremoniell. Und dann bekommt man den Doktortitel. Man darf sich Doktor nennen, verliehen. Aber hier geht es darum, dass die Menschheit diese Abhängigkeit, dieses aufeinander angewiesen sein im Symbol des Namens endlich überwinden möchte. Wir machen uns einen Namen. Und wir können weiter fragen, vor wem denn eigentlich? Wenn ich jetzt irgendwie Professor Dr. Jürgen Schröder oder früher darauf bestanden hätte, mich als Herr Pastor anreden zu lassen, dann denke ich doch immerhin, da haben andere eine gewisse Ehrfurcht vor mir, die dann ja mit dieser Anrede, mit diesem Titel verbunden sein mag. Aber von wem um Himmels Willen soll denn hier diese Achtung, diese Ehrerbietung kommen? Es sind ja gar keine anderen da. Es geht ja um die Menschheit, die sich einen Namen machen will. Also ist gar niemand anders da, und dass jetzt Gott derjenige wäre, der nun Achtung vor dieser Menschheit haben soll, ist eine etwas krude Idee. Und vielleicht wird dadurch deutlich, dass die Menschheit in diesem Bestreben, sich selbst einen Namen zu machen, genau auf dem Weg dahin ist, eine Menschheit zu sein, die nicht mehr dem Bild Gottes entspricht. Martin Luther hat dieses, worin er das Sündige des Menschseins sah, als, die sprachen ja damals immer alle lateinisch, Homo incurvatus in se ipsum. Also der Mensch, der sozusagen eingedreht ist in sich selber. Wir würden heute sagen, der Mensch, der nur noch um sich selber kreist. Das ist zutiefst das, worum es hier in dieser Geschichte geht. Das ist das, was die ganze Menschheit ausmacht. Und jetzt wird deutlich, warum all dieses Vorhaben, diese Fähigkeit, Steine herstellen zu können und einen Turm bauen zu können, der bis an den Himmel reicht, warum das gefährlich ist. Es ist nicht an sich schlecht oder gefährlich, aber es ist schlecht in der Hand einer Menschheit, die nur noch um sich selber kreist, die das überwinden möchte, dass wir aufeinander angewiesen, aufeinander bezogen sind. Ich und niemand sonst. Das ist die Haltung, die dahinter steckt. Und es ist nicht nur dieses Großmachtgeprotze, sondern genau dahinter wird noch ganz leise mit unter der Hand erwähnt ein anderes Motiv deutlich. Dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Die Stimme der Angst schwingt mit hinein. Und ich frage mich, ob es nicht bei manchem Großmachtgehabe, unter dem wir Menschen ja gerade bis heute und in diesen Zeiten wieder ganz besonders leiden, auch darum geht, dass da irgendwo die Stimme der Angst zu spüren ist. Hier mit der Befürchtung, wir sind sonst nichts mehr. Wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Make Russia great again, könnte man im Moment sagen. So wie vor einigen Jahren Trump diesen Slogan ausgab, Make America great again. Und dann war es egal, wie das mit den anderen war. Wie schrecklich, wenn man dafür andere mit Krieg überzieht. Und wir könnten so viele Beispiele nennen, wohin das führt, wenn Menschen sich einen Namen machen. Und jetzt kommt die Reaktion Gottes. Jetzt kommt das, worauf es eigentlich von vornherein in dieser Geschichte, die ja erklären will, warum der Zustand der Welt so ist, wie sie ist, dass wir es oft so schwer haben, einander zu verstehen. Jetzt wird deutlich, warum. Erst einmal lese ich das mit ein bisschen Augenzwinkern. Da sind die Menschen dabei und bauen einen Turm bis an den Himmel, und dann muss der Herr erst einmal herniederfahren, damit er diesen Turm überhaupt sehen kann. Also so weit sind sie noch nicht gekommen, finde ich, mit ihrem Himmel. Und dann spricht der Herr, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können. Andere übersetzen, nun wird ihnen nichts mehr unmöglich sein von allem, was sie sich vornehmen. Das ist die große Befürchtung. Wenn das so weitergeht, dann gibt es überhaupt kein Halten mehr. Dann gibt es keine Grenze mehr einer Menschheit, die gerade auf dem Weg ist, sich grenzenlos zu entwerfen, endlich die Fesseln der Abhängigkeit voneinander abzustreifen. Dieser Menschheit setzt Gott neue Grenzen. Und er tut das, indem er wortwörtlich auf das Vorhaben der Menschen, der Menschheit antwortet. Sonst könnte man nämlich auf die Idee kommen, mit wem um Himmels Willen spricht Gott da eigentlich? Wohlauf, lasst uns herniederfahren. Ist Gott denn mehrere? Ich denke, es ist eher diese wörtliche Bezogenheit auf das, was die Menschen vorher sagen. Wohlauf, lasst uns Ziegel brennen. Wohlauf, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm und so weiter. Und so antwortet Gott jetzt, wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. So ein bisschen sind Forscher heute dabei zu gucken, gab es eventuell auch dieses, dass man da diesen Turm hat stehen sehen und sich gefragt hat, wieso ist der unfertig geblieben? Aber die tiefe theologische Bedeutung dieses Textes ist ja vielleicht schon deutlich geworden in den Worten, die ich jetzt eben gerade angedeutet habe. Und in dieser Urgeschichte, in diesen ersten 11 Kapiteln der Bibel, wird sozusagen davon erzählt, was vor aller Zeit lag. Die tiefe Erinnerung an die Zeit, als alle Welt einerlei Sprache und Rede hatte, diese Erinnerung ist ja keine Erinnerung an irgendetwas in der Zeit. Erinnerung an David, an Mose, von mir aus sogar an Abraham. Nein, noch vor der Zeit. Es ist eben die Urgeschichte. Und wenn man das aus diesem zeitlichen Muster einmal rausnimmt, ist es das, was unserem menschlichen Tun bis heute in der Tiefe zugrunde liegt. Das tragen wir in der Tiefe mit uns rum als Menschen. Das gehört sozusagen zu uns dazu. Und deswegen erleben wir es bis heute immer wieder. Aber jetzt könnte man ja sagen, okay, so ist das nun mal, das wird ja hier schon erzählt. Es gehört zu unseren Grundbedingungen, also muss man sich wohl damit abfinden. Nein, das ist nicht das Ziel dieser Geschichte. Das Ziel dieser Geschichte ist sozusagen, verständlich zu machen, warum es so schwer ist, sich manchmal zu verständigen, aber auch der Ausblick, sozusagen der Ansporn, von nun an ist das eure Aufgabe. Wenn ihr etwas miteinander tun wollt, dann müsst ihr Kontakt aufnehmen, dann müsst ihr euch verständigen, auch wenn es schwer ist. Das erleben wir auch in unseren Gemeinden, auch im christlichen Miteinander. Verständigung ist manchmal nicht so einfach. Du hast es eben schon erzählt, wenn es um Musik geht, warum mögen die einen Worship-Gesänge und die anderen stehen mehr auf Bach oder so? Das ist ja nicht so einfach. Aber sich klar zu machen, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Ich kann mich erinnern an meine allererste Zeit hier in Schwelm. Ich kam gerade so vom Studium. Wir haben demonstriert gegen die NATO-Nachrüstung, haben Hausbesetzungsdemos gemacht. Und dann war ich in einem Presbyterium, da waren CDU-Mitglieder drin. Und irgendwann wurde man sogar befreundet miteinander. Weil das, was uns trennt, ist vielleicht dann doch nicht so wichtig wie das, was uns verbindet, wenn man in einem Geist zusammen ist. Darum geht es hier in dieser Geschichte. Umso mehr, wenn ich diese Geschichte jetzt als Hintergrund für die Pfingstgeschichte nehme, die wir eben gerade gehört haben. Bis hinein in die Formulierung, Luther übersetzt, es hatte alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Und beim Pfingstwunder, und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Da sind es Feuerzungen, aber es ist genau dasselbe Wort, was da steht. So wird von Gottes Geist geredet. Aber es passiert eben genau das Gegenteil. Darum übrigens eben in dieser Umständlichkeit, wenn ich die Pfingstgeschichte früher gelesen habe, auch im Gottesdienst, dann habe ich mir ehrlich gesagt die Verse 9 bis 11a immer ein bisschen erspart. Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Pater und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, Judäa, Kappadokien. Da kriegt man ja Atemnot und einen Knoten in die Zunge. Nein, aber es soll genau das deutlich machen. Die kommen aus so vielen verschiedenen Ländern und eigentlich wären da 10, 20 verschiedene Sprachen, die sich gar nicht gegenseitig verstehen können. Und sie können es trotzdem, denn es ist Pfingsten. Denn es geht ihnen nicht darum, sich einen großen Namen zu machen. Das Gegenteil ist passiert. Sie reden von Gottes großen Taten. Sie reden von dem, der alles dafür gegeben hat, damit wir wieder zusammenfinden. Von dem, der nicht selber groß sein wollte, der als Kind in der Krippe einer von uns wurde, von dem reden sie. Und plötzlich ist die Chance, dass alles ganz anders wird. So verstehe ich die Pfingstgeschichte. Die große Chance für uns alle, in diesem Geist unseres Gottes zusammenzufinden und nicht nachzulassen, immer neu in dem Bemühen, einander zu verstehen. Und jetzt nicht nur da, wo Sprache uns trennt, sondern auch da, wo persönliche Geschichte, Gemeindemitgliedschaft und sonst was an Herkunft, Frömmigkeitsform oder sonstiges uns trennen mag. Es lohnt sich. Macht euch die Mühe. Gottes Geist schenkt euch dazu die Kraft, die Ausdauer, die Beharrlichkeit und vor allem die Liebe, Grenzen, Unterschiede zu überwinden. Das ist Pfingsten. Als letztes, ich möchte ein Lied vorsingen, das bis zu meinem Ruhestand in meinen Konfigruppen in den letzten Jahren wahrscheinlich das häufigste der ausgewählten Konfirmationslieder war. Und dieses Lied hat als Refrain, es heißt, seht welch ein Mensch. Da gab es mal einen Kirchentag in Frankfurt mit dieser Überschrift, seht welch ein Mensch. Und dazu ist dieses Lied dann geschrieben worden. Und es erinnert natürlich an Jesus, aber es erzählt auch von uns, unseren ganz neuen Möglichkeiten, wenn es im Refrain dann heißt, mit Gottes gutem Geist auf seinen Wegen gehen und mit seinem Segen auf den Wegen ein Segen sein. Und da bin ich nochmal bei dem, was in dieser Urgeschichte angedeutet ist. Ganz zu Anfang, als Gott diese Welt schafft, da gibt er allen Geschöpfen seinen Segen mit. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar, mehret euch. Das sagt er allen Tieren, das sagt er den Menschen, seinen Segen bekommen sie. Und dann wird erzählt, wie diese Segensgeschichte irgendwie nicht so richtig Fuß fasst. Wie immer wieder durch die Schuld der Menschen daraus eine Fluchgeschichte wird. Das ist bei der Noah-Geschichte so, dass Gott nochmal neu anfangen muss. Und hier beim Turmbau zu Babel ist es schon wieder zu einer Fluchgeschichte geworden, sodass Gott dann ganz neu anfängt im nächsten Kapitel, in Kapitel 12, und macht es jetzt nicht mehr über die ganze Menschheit auf einmal, sondern er beruft den einen Abraham und sagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann geht das weiter über Abraham und das Volk Israel und am Ende sogar seit Pfingsten bis hin zu uns durch Jesus. Und das ist Gottes Weg, seinen Segen in dieser Welt wieder spürbar werden zu lassen. Und auch davon erzählt für mich Pfingsten. Und davon singe ich jetzt mit diesem Lied, seht, welch ein Mensch.
Sieh
sieht, welch ein Mensch auf Gottes Spuren geht, mitten im Getriebe dieser Zeit. Seht, welch ein Mensch auf Gottes Spuren geht, für den Frieden und Gerechtigkeit. Mit Gottes gutem Geist auf seinen Wegen gehen und mit seinem Segen auf den Wegen ein Segen sein. Mit Gottes gutem Geist auf seinen Wegen gehen und mit seinem Segen auf den Wegen ein Segen sein. Seht, welch ein Mensch auf Gottes Spuren geht, gegen alle Mühlen jeder Macht. Seht, welch ein Mensch auf Gottes Spuren geht, für die Menschen ein Licht in der Nacht. Mit Gottes gutem Geist auf seinen Wegen gehen und mit seinem Segen auf den Wegen ein Segen sein. Mit Gottes gutem Geist auf seinen Wegen gehen und mit seinem Segen auf den Wegen ein Segen sein. Seht, welch ein Mensch auf Gottes Spuren geht, mitten im Getriebe dieser Welt. Seht, welch ein Mensch auf Gottes Spuren geht, seine Liebe ein schützendes Zelt. Mit Gottes gutem Geist auf seinen Wegen gehen und mit seinem Segen auf den Wegen ein Segen sein. Mit Gottes gutem Geist auf seinen Wegen gehen und mit seinem Segen auf den Wegen ein Segen sein. Seht, welch ein Mensch auf Gottes Spuren geht, mitten in der Ohnmacht hat er Kraft. Seht, welch ein Mensch auf Gottes Spuren geht und auf Erden ein Stück Himmel schafft. Mit Gottes gutem Geist auf seinen Wegen gehen und mit seinem Segen auf den Wegen ein Segen sein. Mit Gottes gutem Geist auf seinen Wegen gehen und mit seinem Segen auf den Wegen ein Segen sein. Mit Gottes gutem Geist auf seinen Wegen gehen und mit seinem Segen auf den Wegen ein Segen sein. Mit Gottes gutem Geist auf seinen Wegen gehen und mit seinem Segen auf den Wegen ein Segen sein.